NDR 2 ist hier, jetzt um 12. Mit den Top-Themen des Tages kriegen Sie bei uns im Kurier mit Anouk Cholet.
Schönen guten Tag. US-Präsident Trump ist zu Staatsbesuch in Israel angekommen. Angeklagter legt den Prozess um versuchten Mord in Harminer Innenstadt Geständnis ab. Sicherheitsalarm verzögert Beratungen über SPD-Wahlprogramm. Und das Wetter? Viel Sonne gibt's, nur selten auch mal dichtere Wolken. 16 Grad an der Ostsee und bis zu 24 Grad in der Grafschaft Bentheim.
Die Welt um 12. Der NDR 2 Kurier.
Er könne sich vorstellen, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Mit diesem Satz hatte der US-Präsident die komplette Aufmerksamkeit von Israelis und Palästinensern. Und dann gab es da auch noch diese Aussage, ob es eine Ein- oder Zwei-Staaten-Lösung gäbe. Ja, er könne mit beiden Varianten leben. Bei seinem Israel-Besuch wird er sowohl mit dem israelischen Regierungschef Netanyahu als auch mit Palästinenser Präsident Abbas sprechen. Ursprünglich hatte Trump mal angekündigt, im Nahostkonflikt vermitteln zu wollen.
And let's see if we can find a solution. It's a something that I think is frankly maybe not as difficult.
Ich glaube nicht, dass es so schwer ist, eine Lösung zu finden, sagte Präsident Trump zu Beginn des Monats, als Palästinenser Präsident Abbas zum Antrittsbesuch in Washington war. Es wäre nicht das erste Mal, dass Trump eine Sache unterschätzt, aber es ist bemerkenswert, dass er sich überhaupt auf das Minenfeld Israel-Palästinenser-Konflikt wagt. Im Wahlkampf wollte er sich aus außenpolitischen Krisenherden eher raushalten. Damals hatte noch sein Berater Steve Bannon den größten Einfluss auf ihn, der die USA vom Rest der Welt abschotten wollte. Doch inzwischen haben Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner ein Büro im Weißen Haus bezogen. Und dieser hat gleich die dicke Akte Nahost auf den Schreibtisch gelegt bekommen. Jared Kushner kommt aus einer jüdischen Familie. Trump ändert seine Meinung schneller, als die Israelis Siedlungen bauen. Ein Staat, zwei Staaten. Er kann mit beiden Varianten leben, sagte Trump.
So I'm looking at two state and one state, and I like the one that both parties like. I'm very happy with the one that both parties like. I can live with either one.
Sabrina Fritz, NDR 2 Washington. Und vor einer knappen Stunde ist Trump in Israel gelandet. Heute Nachmittag trifft er den israelischen Regierungschef Netanyahu und morgen dann Palästinenser Präsident Abbas. Thorsten Teichmann, NDR 2 Tel Aviv. Was erwarten Sie? Wie konkret werden diese Gespräche über eine Ein- oder Zwei-Staaten-Lösung?
Das wagt im Moment keiner vorherzusagen, denn wie Sie schon gerade gesagt hatten, der Präsident ist für Überraschungen immer gut. Er spricht gerade jetzt auf dem Flughafen Tel Aviv. Dort wurde er willkommen geheißen vom Präsidenten, vom Ministerpräsidenten und er fährt dann weiter nach Jerusalem. Die große Rede ist für morgen angekündigt und dann muss er mal erklären, was er vorhat in der Region, denn er hat ja auch in Riad bei seinem Besuch in Saudi-Arabien angekündigt, Frieden zwischen Palästinensern und Israelis sei möglich.
Wie ernst nimmt man das? Wie groß sind die Erwartungen an Trump, dass er wirklich ein Interesse hat zu vermitteln?
Ich glaube, die Unsicherheit ist wahnsinnig groß, weil man eben nicht einschätzen kann, was er vorhat. Sie hatten gerade noch einmal eingespielt die Erklärung aus Washington, wo er sagt, ihm sei wichtig, dass beide Seiten dem zustimmen können. Das ist für Israels Ministerpräsident Netanyahu sicher nicht das Ziel. Er möchte eine Lösung haben, die er vor allen Dingen favoriert, die er zustimmen kann. Ob die Palästinenser damit auch leben kann, war bisher nicht das Ziel der israelischen Regierung, sondern es ging vor allem um Israels Sicherheit dabei. Und wie weit wird jetzt Trump den Palästinensern entgegenkommen? Das ist eine Frage, die sich heute sicher Netanyahu stellt.
US-Präsident Trump ist zu Gesprächen in Israel eingetroffen. Thorsten Teichmann, NDR 2 Tel Aviv. Ende November letzten Jahres in Hameln. Mehrere Anwohner werden Zeugen, wie ein Mann seine Frau an einem Seil hinter seinem Auto herschleift. Erst nach 200 Metern löst sich das Seil, die Frau wird schwer verletzt. Und noch grausamer, der damals zweijährige Sohn des Paares saß mit im Auto. Heute hat vor dem Landgericht in Hannover der Prozess gegen den 39-jährigen Mann begonnen. Bertil Starke, NDR 2 Hannover. Wie geht es Mutter und Sohn jetzt, ein halbes Jahr nach dieser Tat?
Also die Frau ist ja heute auch vor dem Gericht aufgetreten, hat als Zeugin ausgesagt. Es ist ja wirklich ein Wunder nach all dem, was passiert ist, dass sie ja körperlich weitgehend genesen ist. Allerdings muss man sagen, dass die psychischen Folgen der Tat auch sichtbar sind und ja sehr, sehr gravierend sind. Sie hat heute ausgesagt, immer mit zittriger Stimme, sehr viel geweint, musste zum Teil auch sehr lange nach Worten suchen. Diese Tat hat bei ihr also eine deutliche Spur hinterlassen. lassen. Allerdings will sie heute in dem Prozess auch zeigen, dass sie eben keine Angst mehr vor dem Mann hat. Der Sohn, der gemeinsame, der heute 3 Jahre alt ist, der hatte nach der Tat bei seiner Großmutter gelebt. Wie er die Attacke auf seine Mutter verkraftet hat, das ist nicht bekannt. Klar ist aber, der kleine Junge, der hat Schreckliches erlebt, denn er hat ja, wie Sie es schon gesagt haben, die Tat miterlebt.
Es heißt, es sei ursprünglich mal um einen Sorgerechtsstreit gegangen. Ist inzwischen klar geworden, warum das so derartig eskaliert ist?
Also es ging vor allen Dingen um Lohnpfändungen bei dem Mann. Nachdem sich das Paar getrennt hatte, wurde er verpflichtet, rund 770 Euro Unterhalt an seine Frau bzw. an seine Ex-Partnerin zu zahlen. Das hatte er ganz offensichtlich nicht eingesehen und war darüber sehr verärgert und hat seine Frau deswegen auch immer wieder bedroht. Und als besonders erniedrigend, so muss man das sagen, hat er es empfunden, dass sein Lohn gepfändet wurde. Und das ist wahrscheinlich der Auslöser gewesen, dass er dann in der Nacht bzw. am Abend des 20. November dann derartig ausrastete.
Welche Strafe droht dem Mann?
Also die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor und das in einer ja sehr grausamen Ausführung. Sollte das Gericht das auch so sehen, dann droht dem Mann eine lebenslange Haftstrafe.
Landgericht Hannover verhandelt Klage gegen 39-Jährigen. Nach Zeugenaussagen hat er seine Frau an einem Seil hinter seinem Auto hergeschleift. Bertil Starke, NDR 2 Hannover. Und das ist heute auch noch wichtig. Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses beschäftigt sich mit Fall Amri. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Unbekannte nach dem Terroranschlag von Berlin im Landeskriminalamt Ermittlungsakten manipuliert haben. Durch die Änderungen sollten offenbar Erkenntnisse über Amris Drogenkriminalität heruntergespielt werden. Tatsächlich hatte der spätere Attentäter möglicherweise vor dem Anschlag als Dealer verhaftet werden können. Prozess gegen mutmaßliche Anführer des Putschversuchs in der Türkei beginnt. Angeklagt sind insgesamt mehr als 200 Generäle. Die Verhandlung in einer Haftanstalt in Ankara findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. René Adler verlässt den Hamburger SV. Auf seiner Facebook-Seite schreibt der Torwart des Fußball-Bundesliga-Vereins, dass er seinen Vertrag über den 30. Juni hinaus nicht verlängern will. Was er danach macht, weiß er demnach aber noch nicht. Vor gut einer Stunde ist die SPD-Zentrale in Berlin geräumt worden. Grund war ein verdächtiger Gegenstand, der in der Poststelle gefunden wurde. Auch die versammelte Parteispitze musste erstmal raus aus dem Willy-Brandt-Haus. Die waren gerade zusammengekommen, um über den Leitantrag für das Parteiprogramm zu beraten. Damit war dann erstmal schlagartig Schluss. Plötzlich lief der Vormittag ganz anders als geplant. Inzwischen gab es eine Warnung, die Politiker konnten zurück in die Sitzung. Jörg Seiselberg, NDR 2 Berlin, was war das für ein verdächtiger Gegenstand?
Das wurde genau nicht mitgeteilt von der Polizei, aber in der Tat zu diesen Folgen geführt. Vor 20 Minuten konnten alle wieder zurück an ihren Arbeitsplatz in die Parteizentrale. Auch die Vorstandssitzung konnte fortgesetzt werden. Eine Stunde lang in der Tat stand die gesamte Parteiprominenz der SPD vor der Tür auf dem Bürgersteig.
Es war ja eh schon ein Hickhack, Parteiprogramm heute vorstellen oder besser nicht. Inwieweit beeinflusst diese Räumung des Hauses jetzt diesen Plan auch noch?
Das heißt, dass für die SPD noch ein bisschen schwieriger wird, pünktlich zu sein, um den Termin heute Nachmittag in der Tat ein bisschen Hickhack. Erstes hieß es, das Ganze würde nicht stattfinden, dann doch wieder. Jetzt ist für 14.30 Uhr geplant, dass die Leiter der Programmkommission, also Fraktionschef Oppermann, Generalsekretärin Barley und Familienministerin Schwesig das Konzept vorstellen werden. Mal sehen, ob das klappt. Die Beratungen über das Parteiprogramm, die ja schon wegen diverser Änderungsanträge von der Basis und so länger angesetzt werden, die könnten jetzt aufgrund der Alarmgeschichte und aufgrund der Räumung des Willy-Brandt-Hauses sich noch etwas weiter in die Länge ziehen.
Schauen wir mal, was drinstehen könnte. Inhaltlich wollte die SPD ja jetzt auf das Thema innere Sicherheit setzen. Ist das der Sprung auf den Unionszug?
Auf jeden Fall ist es eine Reaktion auf die letzten Wahlkampfpleiten der SPD in den Ländern. Vor allem in Nordrhein-Westfalen ist die Niederlage ja auch darauf zurückgeführt worden, dass die SPD beim Thema innere Sicherheit zu wenig glaubwürdig war. Hier wollen die Sozialdemokraten gegensteuern. Im Entwurf des Wahlprogramms setzen sie daher einen Schwerpunkt bei der Bekämpfung der Alltagskriminalität. Und zwar Bekämpfung sowohl durch effektivere Strafverfolgung als auch durch Vorbeugung. Und um dies zu gewährleisten, will die SPD unter anderem, so steht es im Entwurf des Wahlprogramms, zumindest im Bund und in den Ländern 15.000 neue Polizisten einstellen.
Stichwort soziale Gerechtigkeit. Das war ja eigentlich das, für was Martin Schulz stehen wollte. Davon hört man im Moment nicht mehr so viel. Gibt es dieses Thema im SPD-Wahlkampf denn noch?
Also soziale Gerechtigkeit ist nach wie vor das Thema in allen Schulz-Reden. Auch im Entwurf des Wahlprogramms nimmt es einen relativ großen Raum ein. Hinzu kommt, dass die SPD das Schlagwort Gerechtigkeit jetzt auch in anderen Themenbereichen platzieren möchte. Also nicht nur soziale Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit zum Beispiel auch im Bereich der Steuern. Schulz sagt, die SPD wolle keine Steuersenkungen mit der Gießkanne, sondern darauf achten, dass es bei den Steuersenkungen gerecht zugeht. Familien vor allem profitieren. Konkrete Zahlen allerdings zu möglichen Steuersenkungen, die werden von der SPD heute noch nicht erwartet.
SPD-Zentrale in Berlin ist am Vormittag geräumt worden, nachdem ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde. Inzwischen konnten allerdings alle Politiker wieder zurück. Es gab Entwarnung. Jörg Seißelberg, NDR 2 Berlin.
Das war der NDR 2 Kurier um 12 mit Anouk Scholain. Unsere Kuriere auch zum Mitnehmen. Einfach als Podcast abonnieren über unsere Seite.